Jesus, der breitet seine Hände am Kreuz aus. Er breitet sie über uns aus, auch heute, an diesem Karfreitag 2025. Sein Geist, der sei mit uns allen. Amen. Wie ist es euch gegangen, als ihr nach Lukas gehört habt? Welche Gefühle sind da in euch hochgekommen? Ich finde, das Wetter heute irgendwie passt zum Karfreitag. Trüb, dunkel. Wie geht's euch? Vielleicht Entsetzen über das, was Menschen da einem anderen Menschen antun? Vielleicht eine heilige Freude darüber, weil es ist ein Opfer für uns, das uns frei macht, das uns den Weg zu Gott eröffnet. Wie ist es euch gegangen? Aus zwei Bibelstellen, und beide Bibelstellen, die gehören eigentlich ganz fest zu den Texten für den Karfreitag mit dazu. Und zwei Bibelstellen, die auch miteinander im Zusammenhang stehen, möchte ich euch heute Morgen zwei kurze Auszüge vorlesen. Ich möchte auf diese beiden Bibelstellen eingehen heute Morgen in der Predigt und will sie aufeinander beziehen. Die erste Bibelstelle aus dem Kreuzigungsbericht nach Lukas, den wir eben in seiner ganzen Fülle gehört haben, da berichtet Lukas, zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Und sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen. Und über eben dieses Geschehen, da urteilt der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther Folgendes. Da schreibt er ganz kurz, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Liebe Gemeinde, heute am Karfreitag, wer ist der Mann da am Balken? So können schon mal junge Leute in unserer Zeit fragen, wenn sie ein Kruzifix sehen. So ist es jedenfalls geschehen in Berlin, wo es auch keinen konfessionellen Religionsunterricht gibt, als eine kleine mit einem hohen Anteil von muslimischen Schülern und Schülern aus atheistisch geprägten Elternhäusern eine Kirche besichtigt haben. Dort in der Kirche, auf dem Altar, da sahen sie ein Kruzifix. Vielleicht hat es so wie dieses da ausgesehen. Ich habe es mal vor einiger Zeit in einem Urlaub in Bad Tölz fotografiert. Da hängt es etwas abseits an einer Scheune. Der Gekreuzigte, der breitet seine Hände aus und heute am Karfreitag, da streckt er seine Arme aus. Auch hier über uns in der Waldkirche. Und so darf jeder von uns sich ganz fest darauf verlassen. Dieser Gekreuzigte, der hat auch für mich die Arme ausgestreckt, dort am Kreuz. Wir sind heute miteinander unter diesem Kreuz. Aber wer ist der Mann da am Balken? Die vielleicht so salopp klingende Frage von Jugendlichen, die möglicherweise noch nie etwas vom gekreuzigten Jesus von Nazareth gehört haben. Ich glaube, diese Frage sollten wir ernst nehmen Und diese Frage sollte uns als Christen geradezu nötigen, Selbstverständliches für uns neu zu bedenken und vor allem vor den Menschen in unserem Land auskunftsfähig zu werden, wenn es um die Grundfragen unseres Glaubens geht. Wer ist der Mann da am Balken? Wie der Mann da an den Balken gekommen ist, darüber berichtet der Evangelist Lukas in seinem Evangelium das. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Eigentlich sind das ganz dürre und ganz knappe Worte, in denen das Kreuzigungsgeschehen, in denen diese schreckliche Hinrichtung kaum ausreichend beschrieben wird. Aber die ersten Hörer damals des Evangeliums, die wussten genau Bescheid, die wussten das viel besser als wir, denn Kreuzigung, dieses Mittel, diese Todesstrafe, die war ihnen bekannt. Sie wussten, wie schrecklich das war. Sie kannten die Qualen, die Gekreuzigte erleben mussten. So kannten Römer und Juden damals das Kreuz als ein Zeichen dafür, dass der Mann am Balken zu den Verbrechern gezählt wurde, dass der zu den Gesetzlosen gezählt wurde, dass das einer sein musste, der eine so schlimme Tat verbrochen hatte, dass er sein Leben jetzt wirklich und endgültig verwirkt hatte. Und die Kreuzigung, die war eine Folter, die war eine Hinrichtungsart. Die schrecklichste vielleicht, die sich Menschen ausdenken konnten. Die römischen Besatzer, die hatten sie mitgebracht in das Land Jesu. Vorbehalten war diese Hinrichtungsart für die schändlichsten, für die grausamsten Verbrecher, für die Straßenräuber, für die Mörder, für Menschenschänder, für Terroristen, aber auch für politische Rebellen, für widerspenstige Sklaven, denen man es dann mit dem Tod nochmal so richtig heimzahlen wollte. Der Kreuzestod ist mit das Qualvollste, was Menschen sich in ihrer ganzen Geschichte jemals haben einfallen lassen. Der Verurteilte, der wurde mit ausgestreckten Armen am Querholz angebunden und an Unterarmen und Füßen wurde er festgenagelt. Nur durch ein Abstützen auf einem kleinen Stückflock, da ließ sich das Aufreißen der Nägelwale zeitweise ein bisschen abschwächen. Dazu war aber eine große Muskelanspannung erforderlich. Beim Erlahmen der Muskeln wurden die Zerrungsschmerzen immer stärker. Die erhobenen, unbeweglichen Arme, die führten zu schmerzhaften Zirkulationsstauungen, die führten zu Muskelkrämpfen und zu einer Überanstrengung des Herzens. Blutstauungen in der Lunge, die hatten Erstickungsangst zufolge. Hinzu, da kamen die Schmerzen infolge des Auspeitschens, das der Gekreuzigte vorher ertragen musste. Dazu kam der quälende Durst. Dazu kamen Belästigungen durch Tausende von Fliegen. Und auch wenn das auf unseren Darstellungen des Gekreuzigten oft anders aussieht, die Gekreuzigten, die wurden nackt da ans Kreuz gehängt. Die bekamen alles abgenommen, was sie hatten, den letzten Besitz, der ihre Scham bedeckte, der wurde ihnen genommen und nach uraltem Vorbild, nach uraltem Brauch den Henkern übergeben. Also ein Gekreuzigter, der wurde in jeder Dimension bloßgestellt, geschändet, gefoltert und hingerichtet. Und so ist es auch diesem Mann am Balken da widerfahren. So haben sie es mit Jesus von Nazareth gemacht, mit ihm und zwei Verbrechern auf einem etwa 12 Meter hohen schädelförmigen Gesteinbuckel in der Nähe von Jerusalem mit dem Namen Golgatha. Aber das, liebe Gemeinde, das ist nur eine Hälfte der Antwort auf die Frage, wer ist der Mann da am Balken? Sie erklärt, was der Balken ist und wofür er steht, was Menschen tun, wenn sie in solchen Balken mit einem Menschen daran aufrichten. Und diese Hälfte der Antwort ist grausam, sie ist so grausam wie die Geschichte der Menschen und ihrer Feindschaft gegeneinander bis heute, bis an diesen Tag eben nur schrecklich und grausam ist. Aber wäre das alles, was auf die Frage zu antworten ist, dann blieb das Geschehen des Karfreitags nichts anderes als ein grausames Geschehen. Weil es lässt sich ja leider nicht sagen, dass Jesus der letzte Mensch gewesen ist, dem Menschen so etwas angetan haben. Aber das alles ist eben nur die halbe Antwort auf die Frage, wer ist der Mensch am Balken? Wer ist der Mann am Balken? Die ganze Antwort erschließt sich nur, wenn wir in dem gekreuzigten Jesus nicht nur eines der vielen Opfer menschlicher Grausamkeit sehen. Die Besonderheit des Todes Jesus liegt woanders. Sie liegt an der unfassbaren, über alles überragende Besonderheit der Person, die hier gekreuzigt wird. Denn von dieser Person spricht Paulus im Angesicht des Kreuzes in denkbar knappester Form Folgendes. Er sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wer ist der Mann da am Balken, wird heute gefragt, nicht nur von Jugendlichen, die noch nie was vom Evangelium gehört haben. Ich glaube, das ist eine Frage, die wird uns auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht immer wieder mal begegnen. Wer ist der Mann da am Balken? Und Paulus, der antwortet so, der hier so grausam gekreuzigte und leidende, dieser Mann war Gott selbst. Und Paulus, er sieht in diesem furchtbaren Geschehen auf dem Hügel Golgatha ein Ereignis, in dem nicht nur ein Mensch, sondern vor allem Gott selbst handelt und Gott selbst sich dem Leiden aussetzt. Gott, der ist so sehr eines mit dem Mann am Balken, dass es im Blick auf ihn die Antwort geben muss, es war Gott. Dieser Mann da am Balken. Spannend ist, wie Paulus zu dieser Aussage kommt, weil er kommt zu dieser Erkenntnis gar nicht dadurch, dass er unter dem Kreuzesbalken gestanden hat. Er erkennt Gott als den Gekreuzigten, erst als ihn der Auferstandene in seinem himmlischen Glanz vor Damaskus überwältigend begegnet. Paulus, den gesetzestreuen Juden, den Verfolger der Christengemeinde, wirft der vom Tod Auferweckte und Auferstandene zu Boden. Erst von Ostern her, dem Ereignis, in dem Gott, der Schöpfer, an dem Gekreuzigten neu handelt und ihm aus dem Tod ins ewige Leben ruft, fällt auch Licht auf das Rätselhafte, was auf dem Kreuz, am Kreuz auf dem Hügel Golgatha geschehen ist. Von hier aus, wo Paulus selber im göttlichen Licht völlig verwandelt und zum Auferstandenen bekehrt worden ist, hier versteht er das Kreuz. Was hier auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems um das Jahr 33 passiert ist, das ist die Versöhnung der Welt mit Gott. Durch die Jahrhunderte hindurch haben die christlichen Theologen und Denker sich mit dem Wort der Versöhnung abgemüht, um durch diesen Begriff die Kreuzesgeschichte zu deuten und zu erklären. Und dabei ist es leider auch zu einem Erklärungsmuster gekommen, das bis in unsere heutige Zeit hineinwirkt und leider auch viel Schaden angerichtet hat. Es besteht in der Theorie, dass da ein beleidigter und zorniger Gott wieder friedlich gestellt werden musste durch das unschuldige Opfer seines eigenen Sohnes, so ähnlich wie im Märchen der Drache die Jungfrau frisst und dafür die Stadt versöhnt. Aber diese Opfertheorie, die hat gar nichts mit der biblischen Rede vom Opfer und der Versöhnung zu tun. Die vier Evangelisten im Neuen Testament und auch Paulus, die deuten es genau anders. Umgekehrt, sagt Paulus, ist es. Umgekehrt. Er sagt, Gott war im gekreuzigten Christus und in ihm versöhnte er eine aus den Fugen geratene, schuldige, von Gott abgewandte, dem Sadismus, dem Tod verfallene Welt. Und so stellt er die zerbrochene Beziehung zu ihr, zu dieser Welt wieder her. Es war nicht Gott, der versöhnt werden musste. Wir Menschen, wir haben Versöhnung nötig. Wir Menschen, wir mussten versöhnt werden. Wir Menschen, die wir, wie es in der Passionsgeschichte deutlich wird, alle abgefallen waren von dem einen, in dem Gott selber war. Gott brauchte dieses Opfer nicht. Wir Menschen haben dieses Opfer gebraucht und wir brauchen dieses Opfer. Wir brauchen die Versöhnung, nicht Gott braucht sie. Wir haben Gott verlassen, wir werden durch das Kreuz gerettet. Gott ist der Handelnde, nicht wir Menschen. Wie das gemeint ist, das kann man nur begreifen, wenn man sich verdeutlicht, was dieses Wort Versöhnung im Griechischen, also in der Ursprache des Neuen Testaments, eigentlich bedeutet oder wie es zu übersetzen ist. Austausch, gänzlicher Austausch, Veränderung, totale Veränderung. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das wird dann bedeuten, Gott war in dem Mann da am Balken und tauschte so den Platz mit dem von ihm abgefallenen Menschen. Und so veränderte er die Welt von Grund auf. Tausch und Veränderung, die werden dann nicht so deutlich wie am Bild des gekreuzigten Jesus in der Mitte der beiden Verbrecher, in dem Gott vollkommen eins ist mit ihm, dann nimmt er die Gottlosigkeit, dann nimmt er die Gottlosigkeit der Menschen selbst an, nimmt sie auf sich, nimmt sie in sich hinein, tauscht den Platz mit der Menschheit. Gerade mitten in ihrem bösen Ausbruch von Gottlosigkeit, da lässt er sie nicht los. Ist er gerade für sie da? Ist für die Gottlosen da? Das zeigt das Bild des Gekreuzigten in der Mitte der beiden Verbrecher. Und die stehen wiederum für alle Gottlosen, für alle Verbrecher. Die stehen auch ein Stück weit für uns. Weil Gott verharmlost nicht die Sünde, verharmlost nicht die Verbrechen oder die Gottlosigkeit des Menschen, aber er durchkreuzt sie mit dem Erweis, dass er auch die Gottlosen nicht loslässt und auch die Gottverlassensten nicht verlässt. Und so lautet das Wort, dass der in der Mitte der Verbrecher gekreuzigte Jesus über seine Henker und Richter, über die Geflohenen, von ihm abgefallenen Jünger und Frauen und vor allem auch über die beiden mit ihm und neben ihm aufgehängten Verbrecher spricht: Vater, vergib ihnen. Von diesem Wort erschließt sich die Versöhnung der Welt. Am Kreuz betet der gekreuzigte Jesus mit Hingabe für seine Feinde, betet für die Welt, die nicht weiß, wer der Mann da am Balken wirklich ist, die nicht mehr weiß, wem diese Welt gehört. So wird der Gekreuzigte zum Versöhner der Welt, indem er ihr Anwalt wird, indem er für sie Fürbitte leistet, indem er an ihrer Stelle das Urteil des totalen Gerichts stellvertretend übernimmt. Vater, vergib ihnen allen. So betet er voller Hingabe. In seiner Hingabe für die Welt ist er eingekeilt von zwei Verbrechern. Fürbittend stirbt er für Heiden und Juden, für Freunde und Bekannte, für Frauen und Männer, für die offenen und auch für die heimlichen Verbrecher. So versöhnt er die Welt mit Gott, indem er fürbittend für sie sein Leben lässt. Liebe Gemeinde, heute am Karfreitag, noch einmal schauen wir auf das Kruzifix aus dem kleinen Dorf bei Bad Tölz. Während der anderen Sonntage und Feiertage im Kirchenjahr, da schauen wir immer nur auf das leere Kreuz hinter dem Altar. An diesem Kreuz, da hängt kein Mann mehr, weil es ein Auferstehungskreuz ist. Ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus in seiner Auferstehung das Kreuz überwunden und das Werk der Versöhnung der Welt mit Gott und der Fürbitte vollbracht hat. Und so dürfen wir in der Tat damit rechnen, dass alle, die zum Kreuz schauen, erfahren und wissen sollen, dass der gekreuzigte und auferweckte Jesus sie ansieht und dass er in der Vollendung seiner Fürbitte Vater, vergib ihnen, vor Gott dem Vater für jeden von uns eintritt. So breitet er heute Morgen, heute am Karfreitag seine Arme über uns aus. Und seine Arme sind der Arm und die Hand Gottes, die er über uns hält. Darunter, da findet jeder Zuflucht. Deswegen gibt es keine aussichtslosen Situationen mehr. Es ist ganz egal, was du auf dem Kerbholz hast. Ganz egal, was du ausgefressen hast in deinem Leben. Ganz egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast. Das ist für dich geschehen. Für dich hängt der Mann dort am Balken und er wartet darauf, dass du dich durch ihn mit Gott versöhnen lässt, indem du sein Opfer als Versöhnungsopfer für dich annimmst, ja sagst. Zum alten Lied heißt: Für mich gingst du nach Golgatha. Dass du das sprechen kannst: Für mich bist du dorthin gegangen. Für mich bist du ans Kreuz gegangen. Und wir als Gemeinde, wir sollen, wir dürfen und wir müssen sogar auskunftsfähig sein, wenn man uns die Frage stellt: Wer ist der Mann da am Balken? Dürfen Zeugnis geben, dass er für uns dorthin, dass er dorthin gegangen ist, dass es Gott war, der die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Martin Luther, der antwortet einem ganz bekannten Lied auf die Frage: Wer ist der Mann da am Balken? Und ich bin sicher, die meisten kennen dieses Lied. Er antwortet: Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Auch heute am Karfreitag und mit dieser Hoffnung gehen wir in das Osterfest hinein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem gekreuzigten Herrn. Amen.